Die Gefahr ist eben, dass es ist ja nie genug. Man will sich ja selber auch in Zukunft nie vorwerfen müssen, dass es gefloppt ist, weil man nicht alles gegeben hat. Und das ist natürlich ein Risiko, deshalb dann immer mehr zu arbeiten. Und ich glaube, das ist wichtig, damit vernünftig umzugehen. Typisches Symptom ist, dass die Leute pampig werden und mit Leuten dann wirklich nicht mehr gut umgehen. Das nur, weil jemand auf seine eigene Gesundheit nicht Acht gegeben hat. Das ist ja auch nicht wirklich verantwortungsvoll.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Willkommen zum fürgründer.de Podcast. In unserem Podcast teilen regelmäßig Unternehmer und Unternehmerinnen ihre Erfahrungen und berichten, wie sie schwierige Situationen gemeistert haben. In dieser Folge freue ich mich auf Jan Elsner, der das Medizin-Startup Skinovita als Spin-off aus der Universität Bremen gegründet hat. Das Startup konnte bereits zahlreiche Auszeichnungen gewinnen. Was aber noch wichtiger ist, es löst für seine Kunden und Kundinnen wirklich ein Problem. Welches Problem das ist und warum er gegründet hat, erklärt uns Jan gleich selbst. Außerdem sprechen wir darüber, welche Learnings Jan aus seinen Finanzierungsrunden gezogen hat, vor welchen Herausforderungen er beim Thema Leadership steht, vielleicht auch den schmalen Grat zum Burnout und was Jan heute so anders machen würde. Und wir brechen ein Tabu und sprechen über Gehälter für Gründer. Hallo Jan.
Hallo René, freut mich sehr dabei zu sein.
Du repräsentierst ja auch das erste Bremer Startup hier im Podcast. An dieser Stelle vielen Dank an Jan Wessels von Bremen Startups für die Empfehlung. Das ist, glaube ich, ein spannendes Netzwerk, bei dem du auch oft zu Gast warst.
Ja, tatsächlich. Wir haben auch eine gemeinsame Historie und es ist immer überraschend, wie viel in Bremen tatsächlich auch in der Startup-Szene geht. Und wir freuen uns sehr, jetzt hier das erste Mal natürlich auch mit einem Repräsentanten aus der Szene dabei zu sein. Und da gibt es noch viele andere spannende Startups zu entdecken.
Jan, dann zu dir und always start with why. Warum hast du gegründet?
Ja, bei mir tatsächlich ein sehr persönlicher Hintergrund. Mit Skinovita sind wir ja im Bereich der Dermatologie tätig. Es geht um chronische Hautkrankheiten. Ich habe selber eine chronische Hautkrankheit, Schuppenflechte, auch Psoriasis genannt, seit meinem dritten Lebensjahr. Das ist eine entzündliche Hauterkrankung, die immer mal wieder schubweise dann zu sehr trockener, juckender und schuppiger Haut führt. Und das fühlt sich nicht wirklich gut an. Und nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der psychischen Ebene. Viele Menschen sind auch mit Stigmatisierung konfrontiert. Und das ist in Therapien wichtig. Das habe ich über viele Jahre hinter mir. Man denkt ja immer an so eine Hautcreme. Das ist am Anfang gut, wenn die hilft, aber später brauchst du schwere Geschütze. Und da hat mir die Phototherapie mal gut geholfen. Das ist eine Art Lichtstimulation der Haut. Aber ich brauchte immer 25 Facharzttermine dafür. 3 bis 6 Mal die Woche, aber da finden wir gar keine Arztpraxis. Und das war ein Riesenproblem für mich, weil ich in der Zeit einfach auf total viele andere Themen verzichten musste. Und das war so ein Problem, wo wir uns am Ende gedacht haben, das verdienen die Leute doch, dass es gelöst wird. Und wenn es da keine Lösung gibt, dann entwickeln wir einfach was. Und so ist Schritt für Schritt dann Skinovita entstanden.
Mhm. Und das heißt, ganz konkret ist die Lösung jetzt, damit man nicht andauernd zum Facharzt gehen muss?
Genau. Das Problem ist nicht die Therapie, sondern das Problem ist, dass die Leute mal zur Therapie fahren müssen. Die Therapie an sich, so eine Bestrahlung dauert vielleicht 5 Minuten. Aber wenn man jetzt auf dem Land wohnt, eine Stunde hinfahren muss, 20 Minuten im Wartezimmer sitzt, eine Stunde zurück, dann ist das ein Problem. Gerade wenn die Öffnungszeiten noch eingeschränkt sind. Mit Skinvita kann man das Ganze jetzt von zu Hause aus machen und trotzdem ärztlich begleitet. Wir haben letztendlich ein digitales Therapiesystem entwickelt mit einer Therapie-App, einem dermatologischen Therapiemonitor und einem smarten Steuermodul für Therapiegeräte. Das ermöglicht die Therapiesitzung zu Hause aus durchzuführen, aber dann eben ärztlich begleitet mit einer automatischen Dosisübertragung und einer persönlichen Authentifizierung. Das heißt, aus 25 Facharztterminen wird am Ende vielleicht noch einer ganz am Anfang und Therapie verordnet zu bekommen. Und das ist ein Riesenmehrwert für die Lebensqualität.
Ja, über euer Geschäftsmodell sprechen wir gleich noch. Lass uns vielleicht auch mal auf die Anfänge zurückschauen, weil bei Startups geht es ja häufig um das Thema Geschwindigkeit. Ne? Schnell in den Markt, MVP bauen, etc. Wie blickst du denn auf eure Startphase zurück?
Also man lebt natürlich von Geschwindigkeit. Gerade das als Startup ist das natürlich der Vorteil, den man hat gegenüber bestehenden Unternehmen. Und ich glaube, Geschwindigkeit ist auch wichtig für die eigene Motivation, dass man schnelle Erfolge hat. Diese Startup-Story, man stellt sich das immer so abenteuerlich vor, ist es auch. Aber es kommt natürlich auch immer auf den Sektor drauf an. In unserem Fall, wir sind im Gesundheitssektor unterwegs. Und auch wenn sich das mit App, Therapiemanager, Software relativ einfach anhört, ist es das ganz und gar nicht. Auch unsere Software musste als Medizinprodukt zugelassen werden. Das heißt, wir mussten eine klinische Studie durchführen. Wir brauchten diverse Zulassungswege. Und auch da ist Geschwindigkeit wichtig, denn das ist ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Man hat trotzdem laufende Personalkosten, eine große Herausforderung. aber man hat in der Regel auch nur einen Schuss. Das heißt, wenn man eine klinische Studie startet, ab wann ist das Produkt reif genug, es reinzubringen? Ab wann ist man wirklich ready? Man kann hier nicht mal eben schnell floppen und dann einen kleinen Pivot, wie im Startup-Genre gesagt wird, hinlegen, sondern man braucht wirklich gutes Gespür für das richtige Timing. Das heißt, im Gesundheitswesen ein großer Balanceakt, und da kann ich nur empfehlen, mit anderen Foundern zu sprechen, sich auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Denn komplett auf Geschwindigkeit zu verzichten, ist ein Risiko. Es dauert zu lange, man kommt nie zum Markt und einem geht das Geld aus. Zu schnell zu machen ist auch ein Risiko, denn dann kann die Studie floppen und dann war es das Ganze auch. Also dieser kleine Korridor, der ist wichtig zu finden.
Wo steht ihr denn heute dann?
Ja, die Zulassung, wir haben es jetzt hinter uns.
Glückwunsch.
Es war tatsächlich 4 Jahre, ein sehr langer Weg. Genau, es war die ersten 1,5 Jahre Produktentwicklung, dann 1 Jahr klinische Evaluation mit 4 Studienzentren, unter anderem am OKE in Hamburg. Und dann nochmal 1 Jahr für die Medizinprodukte Zulassung, wo man eigentlich schon wusste, das Ding hilft Menschen. Aber da müssen halt noch die richtigen Behörden drauf schauen. Und die sind nicht die schnellsten. Und als Startup ist man da auch nicht der größte und wichtigste Kunde. Das ist auch nochmal so ein Learning. Das kann Themen ziemlich in die Länge ziehen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt zugelassen seit einem halben Jahr und haben jetzt die ersten Erstattungsverträge. Wir kommen gleich nochmal zum Geschäftsmodell mit 6 gesetzlichen Krankenkassen und die ersten Patienten jetzt in Behandlung. Und das freut uns, weil wir jetzt endlich mal die ersten Früchte der Arbeit sehen können. Alles andere davor, schön nette Produktfeatures und Studie ist auch nett, aber man sieht die Menschen ja nicht wirklich. Das Ganze ist auch anonym in so einer Studie und jetzt können wir halt wirklich auch den Impact der Arbeit sehen, was von vornherein immer der Beweggrund war, aber am Ende dann doch 4 Jahre gebraucht hat, um dahin zu kommen.
Genau, lass uns mal kurz Revue passieren. Also da hast du jetzt gesagt, jetzt sind die ersten Patienten. Wann hast du das erste Mal die Idee gehabt, was du da so machen könntest oder dass du da irgendwas starten möchtest? Also über wie viel Zeit sprechen wir hier?
Es gab einmal die Awareness für das Problem und die Idee kam dann zeitversetzt. Das Problem habe ich vor wahrscheinlich 17, 18 Jahren das erste Mal wahrgenommen, weil ich halt selber die Therapie durchgeführt habe. Die Idee entstand letztendlich im Rahmen des Studiums. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, hatte damals schon Interesse für Startup-Themen und wir hatten ein Uniseminar, wo es darum ging, eine eigene Startup-Idee zu entwickeln. Und das Erste, was uns immer gesagt wurde, es geht darum, Probleme zu lösen. Identifiziert relevante Probleme und entwickelt daraus einen Problem-Solution-Fit, also mit einer innovativen Lösung. Ja. Und dort hat mir das Konzept entwickelt, das war 2016, also jetzt vor fast 10 Jahren. Es hat aber eine Zeit gebraucht, bis das Timing richtig war. Also zwischen 2016 und 2020 ist fast nichts passiert, weil damals digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen ganz schwer unterzubringen waren. Mhm. Dann kam das digitale Versorgungsgesetz, dann kam eine Pandemie und auf einmal hat sich der Markt komplett verändert. Und das war das Timing, wo diese Idee, es gab auch noch andere Ideen, wirklich angezogen hat. Und das heißt, 2020 haben wir wirklich Vollgas gegeben. Die Idee gab es aber schon länger.
Wahnsinn, ne? Wie lange sowas manchmal in der Schublade liegt. Und gleichzeitig, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt, mit der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt irgendwie zu starten. Auch wenn es dann natürlich bei euch durch die Zulassung, durch die Entwicklung der ganzen Sachen dann nochmal wirklich viele Jahre dauert. Aber Timing ist super wichtig.
Ja, das ist wieder der Punkt auch mit diesem Zeitkorridor. Es gibt auch viele grandiose Startup-Ideen, die einfach ein bisschen zu früh sind und sich später dann doch durchsetzen. Das sieht man immer wieder. Und auch für uns so ein Learning. Timing ist essential.
Jetzt setzen die ersten Patienten das ein. Lass uns dann noch auf euer Geschäftsmodell schauen. Also wer zahlt, wer sind eure Kunden, wie gewinnt ihr die, was müsst ihr so tun?
Genau, Geschäftsmodell ist auch eine große Herausforderung im Gesundheitswesen, weil wir nicht das klassische B2C oder B2B-Modell haben. Letztendlich ist es je nach Lösung im deutschen Gesundheitswesen ja üblich mit einer gesetzlichen Krankenversicherung, dass Krankenkassen Therapien bezahlen. Mhm. Gerade Therapien, die jetzt nicht mal irgendwie 3, 4, 5 Euro kosten, wie vielleicht die eine oder andere Hautcreme, sondern wirklich relevante Therapieleistungen, wo eine ärztliche Leistung dabei ist, ein Therapiegerät, das wir für 2, 3 Monate zur Verfügung stellen, Softwarelizenzen etc. Und da gibt es auch nicht nur einen Weg, um letztendlich mit gesetzlichen Krankenkassen zusammenzuarbeiten. Und das war auch eine große Herausforderung. Für uns war es letztendlich vom Geschäftsmodell der Weg, über Selektivverträge zu gehen. Das heißt Direktverträge mit einzelnen Krankenkassen, wo letztendlich der Leistungsrahmen einmal definiert ist. Und danach haben die Versicherten dieser Versicherung die Möglichkeit, die Therapie verordnet zu bekommen von den teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten. Das Ganze wird dann automatisch erstattet. Ist auch ein langer Weg, die Saleszyklen sind lang, aber trotzdem noch einer der schnelleren Wege im deutschen Gesundheitswesen, denn andere brauchen mitunter noch wesentlich länger. Mhm.
Da muss aber ja der Patient auch davon irgendwie mitbekommen und irgendwie zu seinem Arzt sagen, vielleicht Mensch, oder der Arzt kennt diese Therapie, oh, ich habe hier einen neuen Ansatz, wir können das so und so machen. Wie bekommt ihr das hin? Weil die Krankenkasse wird jetzt nicht alle Leute anschreiben und sagen, hier, habt ihr schon mal gehört davon und davon. So. Also wie kriegt ihr das hin?
Ja, super Punkt. Also tatsächlich geht es, dass die Krankenkasse Leute anschreiben kann. Ist natürlich bei einer chronischen Hautkrankheit, die werden nicht alle Versicherten anschreiben. Aber es gibt eine wunderbare Gesetzesgrundlage, die es ermöglicht, auch gezielt Versicherte, die innerhalb der letzten 2 Jahre mit Erkrankung XY beim Arzt waren, ein individuelles Schreiben zuzuschicken. Das ist für uns natürlich super, weil wir dann die richtige Kombi haben mit einer Person, die die Erkrankung hat, die bei der richtigen Krankenkasse ist und die wir dann vielleicht noch zu der richtigen Ärztin und richtigen Arzt schicken können. Aber genau das Thema der Kommunikation ist zentral. Und wir sind ja jetzt noch ganz frisch im Markteinstieg und letztendlich müssen wir verschiedene Wege gehen. Krankenkasse ist super, das ist sehr gezielt, aber wir können die Kasse nicht dazu zwingen. Und was die Kasse definitiv nicht machen kann, ist diese Kontakte mit uns teilen. Ja. Datenschutz, sehr reglementiert im Gesundheitswesen. Und dann haben wir noch 2 Wege, die gehen. Das eine ist natürlich, mit Betroffenen direkt zu interagieren, überwiegend über digitale Medien, Suchmaschinen, wird immer viel gesagt, Dr. Google etc., dass man darüber natürlich auf uns aufmerksam wird. Aber vor allen Dingen haben wir natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte, die tagtäglich Menschen vor sich sitzen haben, die für diese Therapie grundsätzlich geeignet sind. Das heißt, wir sind sehr viel auf dermatologischen Fachkonferenzen unterwegs und haben da sehr enge Beziehungen auch mit dem Berufsverband und so über die Zeit inzwischen ein Netzwerk aus 180 Dermatologinnen und Dermatologen aufgebaut, die uns unterstützen und diese Therapie nutzen wollen. Wir sind jetzt natürlich in 500 noch nicht alle geschult, aber das ist der Weg, die Ärztinnen und Ärzte quasi als Multiplier und parallel noch andere Marketingwege, um das Ganze zu verstärken.
Wie viele Krankenkassen braucht ihr denn, um im Prinzip dann auch eine gute Reichweite? Ne? Weil im Prinzip, ich bin jetzt vielleicht Dermatologe, dann sitzt da ein Patient vor mir und der hat aber Krankenkasse XY, dann hilft das ja leider nichts, wenn die nicht mit euch einen Vertrag abgeschlossen hat.
Absolut, das ist ja auch ein Problem von vielen Plattformgeschäftsmodellen, dass es eine kritische Masse gibt. Mhm. Jetzt ist es im deutschen Gesundheitswesen so, dass die Krankenkassen, auch die gesetzlichen Krankenkassen, ich glaube, wir haben 94 in Deutschland, nicht alle gleich groß sind. Also das macht einen Riesenunterschied, ob man mit einer kleinen BKK zusammenarbeitet oder mit einer Barmer. Wenn du jetzt aber Dermatologe bist, ist für dich bundesweit die Marktverteilung und die Marktanteil eigentlich relativ egal. Für dich ist eigentlich relevant, was ist mit den Menschen, die in deiner Sprechstunde sitzen. Ja. Und da ist natürlich maßgeblich in deinem Umkreis, vielleicht 50 Kilometer Radius, was sind da die dominanten Krankenversicherungen? In der Regel sind es die AOK, die relativ stark vertreten sind. Die sind allerdings nicht bundesweit tätig, weil sie aufgeteilt sind in verschiedene Regionen und einen Dachverband natürlich auch haben. Und dann gibt es einzelne Krankenkassen, die sehr, sehr groß sind, ne? Wie zum Beispiel die WAMA, die DAK, die Techniker-Krankenkasse, die überall mehr oder weniger 10% Marktanteil haben. Ja. Eine regionale AOK kann aber auch schnell mal 40% Marktanteil haben. Das heißt, mit einer Kasse hat man dann schon ziemlich die Wahrscheinlichkeit erhöht. Also in Bremen sind wir jetzt bei roundabout 50% Marktanteil von Versicherten. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gut, dass die Person, die jetzt bei dir als Dermatologe sitzt, dass die Skinvita nutzen kann. Das ist letztendlich wie ein Münzwurf. Ziel natürlich, auf 100% zu kommen, aber das kriegt man in 5 Monaten, glaube ich, noch nicht hin.
Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Und dann vielleicht letztes Thema, weil du hast ja eigentlich beschrieben, dass ich tendenziell Zeit einspare, auch als Patient. Das heißt, auch für die Krankenkasse ist das Ganze dann günstiger und auch fürs Gesundheitssystem.
Genau, also es gibt verschiedene Faktoren. Jetzt als Patient, für mich ist natürlich Lebensqualität das Wichtigste. Also ich kann meiner Arbeit nachgehen, das ist für den Arbeitgeber auch nochmal wichtig. Ich kann Zeit mit meiner Familie verbringen, Freunden, je nachdem. Menschen können halt die Sachen machen, die ihnen im Leben wichtig sind. Keiner geht gerne zur Therapie und verliert da, wenn man es mal hochrechnet, sind das glaube ich 30, 40 Stunden nach durchschnittlichen Fahrtwegen. Das ist Zeit, die man nicht zurückkriegt. Wenn man jetzt die Krankenkassenperspektive einnimmt, ist das natürlich auch ein Mehrwert, weil Krankenkassen natürlich auch untereinander in Konkurrenz stehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Skinvita anbietet, ist man natürlich attraktiver gegenüber gewissen Zielgruppen. Ja. Jetzt gerade Young Professionals profitieren viel davon. Das heißt, da geht es einmal um Kundenakquise und Kundenbindung. Aber vor allen Dingen, und das spielen wir jetzt gerade aktuell auch im Zeitgeist, ist der Aspekt der Wirtschaftlichkeit sehr wichtig. Also wir haben einen extremen Kostendruck im deutschen Gesundheitswesen. Es wird die nächsten Jahre auch nicht besser werden. Das heißt, es geht um die Frage, was spare ich denn hier als Krankenkasse wirklich ein? Was ist der wirtschaftliche Effekt? Da kommt uns zugute, dass wenn die Lichttherapie oder die Phototherapie vor Ort nicht durchgeführt werden kann, dass dann natürlich andere Therapien verordnet werden müssen. Entweder eine Kur vor Ort, also dann wirklich stationär über mehrere Wochen, oder dann halt Spritzen, die das Immunsystem hemmen und die sind sehr, sehr teuer. Also da reden wir von jährlichen Behandlungskosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro als Dauertherapie. Und jede dieser Therapien, die am Ende vermieden werden kann, weil letztendlich niedrigschwelliges Phototherapieangebot besteht, und Phototherapie in dem Fall auch am meisten Sinn macht, wenn jetzt, sagen wir mal, nur die Hände betroffen sind, ist die Spritze schon ziemlich Overkill. Dann ist das natürlich ein super Business Case auch für die Kasse und das ist sozusagen der wirtschaftliche Vorteil dort.
Oh, spannend. Was waren für euch jetzt, also sicherlich dieser Zeitaspekt, kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das eine große Herausforderung für euch war. Wie hält man das dann auch durch?
Finanziell oder aus der Motivation, gesundheitlich?
Das, was bei euch die größte Rolle gespielt hat.
Ja, viele Facetten. Also erst einmal, wenn man jetzt in so einem Hightech und komplexen Markt unterwegs ist, führt kein Weg an einem starken Team vorbei, dass man sich wirklich gegenseitig ergänzen kann und auch wunderbar unterstützt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr froh über meine Co-Founderinnen und Co-Founder, die wirklich über die Jahre, also wir hatten nicht einmal eine Person, die da das Team verlassen hat, über 5 Jahre, die definitiv nicht einfach waren. Das ist extrem stark und wichtig. Nichtsdestotrotz hat man ja auch irgendwie Lebenshaltungskosten etc. Und da kommen wir natürlich zum Thema Finanzierung, was eine Herausforderung ist, wenn man 4 Jahre lang keine Umsätze generieren kann, aber gleichzeitig eine Idee hat, die wirklich einen spannenden Markt hat und ein großes Potenzial hat. Da können wir gleich mal rein, also angefangen mit Stipendien über Business Angels, Förderung bis hin zu Venture Capital, da ist alles bei uns mit dabei. Da konnten wir uns erfolgreich durchwursteln, indem man die ein oder anderen Finanzierungsvehikel smart miteinander verknüpft. Und in Sachen Motivation, ich glaube, da ist es auch der persönliche Painpunkt, den man kennt. Also natürlich das Umfeld auch, aber in meinem Fall, das muss am Markt kommen, das kann nicht, wenn eine erfolgreiche Studie ist, man weiß, das hilft Leuten, das kann dann nicht scheitern, weil eine Behörde dann nochmal 3 Monate länger braucht, um Dokumente zu prüfen. Also keine Option, auch kein Plan B. Mhm. Es gibt auch Studien, die darlegen, Teams, die einen Plan B haben, performen schlechter als Teams, die komplett darauf fokussiert sind, das Ziel zu erreichen. Und das war für uns immer eine Selbstverständlichkeit, dass wir so weit schaffen. Und hat dann auch geklappt.
Du hast das gerade so schön beschrieben, ne? Ich bin stolz auf mein Team. Es hat super gepasst mit meinen Co-Foundern. Die spannende Frage, die sich dann aber wahrscheinlich jetzt viele stellen, ist, okay, war das jetzt Zufall aus deiner Sicht? Habt ihr irgendwas gemacht, was das ein bisschen befeuert hat?
Ja, also ich glaube, es hat verschiedene Ebenen. Also erstmal ist es wichtig, überhaupt die richtigen Leute zu finden. Und die kommen nicht von heute auf morgen. Und wenn man jetzt eine Person sucht, ich sehe es auch bei anderen Teams, kann man sagen, wir brauchen noch einen Betriebswirt. Und dann ist der erstmögliche da und sagt, komm ins Team und du kriegst irgendwie ein Drittel aller Anteile. Da würde ich wirklich sehr selektiv sein, wie man reinholt. Und nicht nur auf der fachlichen Expertise, sondern letztendlich auch auf der menschlichen Ebene, weil man extrem viel Zeit miteinander verbringt. Also viel mehr als mit jeglichen Freundinnen und Freunden. Das wird im Founder-Life immer weniger. Auch allein durchs normale Erwachsenenleben wird das von Natur aus weniger, sondern es sind Menschen, mit denen man einen Großteil seines Lebens dann über Jahre teilt. Und dann, was viele Startups nicht machen, und ich kann nicht verstehen, warum, vielleicht aus mangelndem Wissen, ist, einen Co-Founder-Vertrag aufzusetzen. Also jeder, der schon mal eine Finanzierungsrunde geraced hat, der Klassiker von Investoren ist zum Beispiel, ein Investing Agreement einzufordern. Das bedeutet, eine Person hat Anspruch auf gewisse Anteile, hat auch schon das Stimmrecht, aber wenn die Person vorzeitig das Unternehmen verlässt, dann bleibt ein Teil dieser Anteile im Unternehmen. Das heißt, man hat jetzt nicht eine Person, die 50% Anteile hat, 3 Monate arbeitet, das Unternehmen verlässt, 50% Anteile sind weg und es wurde kein Geld investiert und die Person hat eigentlich gar nichts beigetragen. Das löst man durch Vesting Agreements. In der Regel über 4 Jahre Zeitdauer. Man kann noch so einen Cliff reintun, sprich, wer im ersten Jahr rausgeht, geht ohne Anteile raus. Man kann auch Sonderregeln machen. Man kann sich im Guten trennen, das ist ein Good Lever, im Bad, schlechten trennen, das ist dann ein Bad Lever. Das haben wir bei uns gemacht und wurde nie relevant. Ein guter Vertrag wird nie wieder geöffnet. Aber ich glaube, es ist auch gut zu wissen, denn sollte eine Person auch in einem guten Ereignis, kann ja auch passieren, dass eine Person sich im Ausland verliebt oder was weiß ich was, einen anderen Lebensweg einschreiten möchte, dass man dann das geregelt hat und Anteile frei werden, die man einer anderen Person dann anbieten kann, die Lücke füllt. Und das kann ich allen nur empfehlen.
Ja. Und gerade wenn man aber so viel Zeit miteinander verbringt und im Prinzip ja auch vielleicht schwierige Entscheidungen treffen muss, wie habt ihr es da geschafft, vielleicht gut zu kommunizieren? Oder was war da auch wichtig vielleicht für die Kommunikation, dass man selbst, wenn man mal gestritten hat, da immer wieder zu einem gewissen guten Verhältnis zurückkehrt?
Ja. Da gibt's ganz gute Methodik. Also natürlich, was uns geholfen hat am Anfang, sozusagen erstmal mehr oder weniger die Spielregeln, die Firmenphilosophie zu definieren, zu sagen, was man sich wünscht. Dann sehr spannend sind auch diese Persönlichkeitstests, weil verschiedene Persönlichkeitstypen ganz anders miteinander kommunizieren. Also ein sehr detailorientierter, stetiger Mensch wird ganz anders kommunizieren und mit denen umgehen als eine Person, die auf Kreativität und Kommunikation setzt. Und dann wieder im Vergleich zu einer Person, die eher dominant auftritt, dadurch aber auch sehr selbstbestimmt. Das ist auch für Entscheidungsfindungen sehr wichtig. Das heißt, das ist einmal wichtig. Und auf anderer Ebene, im laufenden Betrieb gibt es halt auch Methoden, die einem sehr gut helfen. Wir arbeiten mit 2-wöchigen Sprints zum Beispiel, haben alle 2 Wochen einmal ein Sprint-Review der Arbeitsergebnisse. Danach aber auch immer ein Sprint-Retro, wo es letztendlich dann mehr um softe Themen geht. Also wir haben so eine Glad-Mad-Sad-Matrix, wo letztendlich jeder dann berichtet, was hat mich über den Sprint glücklich gemacht, was fand ich schade, was hat mich aufgeregt. ein Layer haben wir noch dazu gemacht, Prozess-Improvements, also was kann man daraus lernen. Und alle zwei Wochen besprechen wir das Ganze. Das ist ein Zeitpunkt, der geblockt ist, wo man solche Themen ansprechen kann und also alles Mögliche mit dabei. Mhm. Und wir haben Aufmerksamkeit dafür und definieren am Ende Maßnahmen, um es besser zu machen. Mhm. Und das hat uns sehr gut geholfen.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das ne, auch ein, zwei, drei Mal gut funktioniert. Dann wird es irgendwie ein bisschen stressig und dann sagt man, Mensch, wir könnten eigentlich auch was anderes machen. Lass uns das mal skippen. Vor allen Dingen so diese Auswertung. Wir wollen ja den nächsten Sprint anfangen. Wie habt ihr es da geschafft, dran zu bleiben? Mhm. Beziehungsweise wie war das bei euch? Seid ihr wirklich richtig dran geblieben oder gab es auch mal so Zeiten, wo ihr da so ein bisschen schwanken wart?
Also wir sind jetzt die Sprint-Nummerierung in Jira, unserem Projektmanagement-Tool. Ich glaube, wir sind da jetzt bei Sprint 120 angelangt. Ich weiß nicht, ob das so chronologisch ist, aber es sind schon sehr, sehr viele Sprints. Ich glaube, von den 120 Sprints, dass wir in Retro nicht gemacht haben, ist vielleicht ein oder zweimal vorgekommen. Und das ist dann vielleicht so ein Ding, ein Sprint überlappt mit Weihnachten und das macht keinen Sinn und dazwischen wird sowieso dann nicht so viel gemacht. Aber ansonsten, natürlich gibt es mal ein, zwei Personen, die sich mal für eine Woche rausziehen müssen, weil jetzt wirklich ein absolutes Fokusthema ansteht. Aber ansonsten, nee, das war auch die, also ich kann verstehen, wo die Versuchung herkommt. Vielleicht macht es auch Sinn, das dann auch clever zu legen. Bei uns war es dann auch nicht auf dem Freitagnachmittag, wo alle Platz sind, sondern dann eher Start der Woche, also auf dem Montag, dass wir dann Review Retro machen, den Wochenstart machen, die letzten zwei Wochen quasi dann auch offiziell abschließen und dann nach vorne schauen mit Energie und ein bisschen Reflexion. Manchmal ist man auf Freitag einfach durch. Ja. Haben wir nie gecuttet und würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Es gibt so Themen, da will man schneller sein, die kürzt man und am Ende ist man dadurch langsamer. Ja. Also allein Motivation macht ja auch einen riesen Unterschied. Und wenn man irgendwie eine Spannung im Team hat, dann bringen die Leute auch nicht die gleichen Ergebnisse.
Ja. Also konsistent dabei bleiben, ist, glaube ich, wichtig.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was würdest du, wenn du jetzt auf die Jahre zurückschaust, heute anders machen? Also vielleicht deinem früheren Ich mitgeben?
Ich würde ein anderes Verhältnis zu Risiken haben. Wenn ich jetzt zurückblicke, es gab einige Situationen, wo ich dachte, oh, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist 90%. Mhm. Und ich habe es deshalb gar nicht erst angefangen. Ein Beispiel ist, wir brauchen eine Dermatologin und einen Dermatologen, allerersten, die uns unterstützt und mit medizinischem Feedback hilft. Das war eigentlich Grundvoraussetzung, um diese Idee fortzuführen. Ich habe eingangs schon gesagt, 2016 kam die erste Idee in dem Studieprojekt. Danach war es so ein bisschen auf Standby, weil einfach das Timing nicht gestimmt hat. Aber es gab einen gewissen Punkt, wo sich die gesetzlichen Weichenstellungen schon geändert haben. Und ich hätte viel früher anfangen können, Dermatologen und Dermatologen anzuschreiben. Und ich hatte dann ein Gespräch mit einem Kumpel und der hat gesagt, hey Jan, weil ich immer gesagt habe, ja, um das zu gründen, bräuchte man eigentlich wirklich medizinische Expertise, aber als Patient warte ich schon 3 Monate auf einen Termin und jetzt bin ich hier irgendwie so ein Startup-Typ von der Uni. Ich bin noch nicht mal als Patient und will denen irgendwas von der Firma erzählen. Die haben doch sowieso kein Interesse und Zeit dafür. Mhm. Und dann meinte der eben, ja, wie hoch siehst du denn die Erfolgswahrscheinlichkeit? Ich so, ja, vielleicht 10%, 90% wird es nicht klappen. Und dann kam er mit so einem Spruch, dem auch hängen geblieben ist und das eigentlich das auch so zum Ausdruck bringt. Der meinte so, okay, wenn 90% Wahrscheinlichkeit hast zu scheitern, wie viele Dermatologen gibt's hier? Schreib doch 20 an. Also da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du jemanden finden wirst. Ja. Und dann haben wir die ersten 3 Mails rausgeschickt, die 3 bekanntesten und populärsten Dermatologen hier in Bremen. Und innerhalb von 1 Stunde kam eine Antwort vom Vorsitzenden des Berufsverbands hier. Hier wollt ihr nicht am Freitag nach Praxisschluss vorbeikommen. Mhm. Und das war für uns ein riesen Gamechanger. Und jetzt rückblickend war so der Moment, warum habe ich das nicht ein Jahr früher einfach mal gemacht? Und es gibt so ganz viele andere Themen im Startup-Bereich. Und ich finde das irgendwie auch so eine deutsche Mentalität. Ah, zu 90% wird das nicht klappen, also fange ich am besten gar nicht erst an. Ja. Es ist, wer im Sales arbeitet, der kennt das, Kaltakquise und so weiter. Aber für viele Menschen ist das irgendwie nicht selbstverständlich. Das ist so ein Hemmnis. Ich glaube, das ist Angst vor Scheitern, vor kleinen Fehlern, die man machen könnte. Aber manchmal gehört es einfach dazu.
Ich glaube, es sind auch so ein bisschen die unangenehmen Aufgaben, ne? Die man da vielleicht vor sich herschiebt. Also wo man dann sowohl ein bisschen Angst vor Ablehnung hat, Und dann so sagt, Mensch, okay, das mache ich vielleicht morgen und so weiter. Aber es sind eigentlich die Aufgaben, ne, die Hebelaufgaben, die eigentlich alles andere dann einfacher machen. Weil klar, du hättest natürlich jetzt auch lauter Absagen bekommen können und auch lauter hättest auch Gespräche führen können und da im Prinzip immer schlechtes Feedback, aber dann wäre das eben auch etwas gewesen, womit du hättest weiterarbeiten können. So konntest du eigentlich gar nicht arbeiten oder viel weniger.
Ja, es gibt so einen Spruch, sometimes you win, sometimes you learn. Und das ist so ein Spruch, der ist auch hängen geblieben. Den habe ich jetzt auch mehr und mehr verinnerlicht. Aber ich merke aber nach wie vor, dass es immer wieder auch die Hemmnis gibt, was zu machen, was ja vielleicht scheitern könnte oder wo man, ich bleibe mir, also das relativiert sich jetzt. Ich weiß nicht, auf wie vielen Pitches ich schon war. Also man gewöhnt sich natürlich an Themen. Nichtsdestotrotz sind das ja die Punkte, von denen man lernt. Ins kalte Wasser zu springen, Sachen zu machen, die man vielleicht noch nicht oft gemacht hat, daraus lernt, immer besser wird und ja, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit und ob es klappt oder nicht, ist ja auch keine statische Sache, sondern man lernt dazu und kann natürlich Wahrscheinlichkeiten auch erhöhen, indem man neue Informationen hat, ein Pitch-Deck weiterentwickelt, vielleicht eine Kommunikationsstrategie weiterentwickelt, wo man einfach merkt, der Mehrwert für den Patienten, das muss ich einem Arzt nicht erzählen und Patienten haben die sowieso mehr als genug. Ich muss dem Arzt erzählen, was ist denn sein Mehrwert? Die haben Zeitdruck, die haben kaum Zeit in der Arztpraxis und wenn Patienten kommen, dann alle am liebsten vor der Arbeit oder nach der Arbeit riesen Stoßzeiten und wenn dann ein Patient so eine Lichttherapie anfängt, nach 3 Sitzungen aufhört und dann wieder da ist und eine andere Therapie braucht, das ist ein Pain. Ja. Das heißt, das war auch so ein Learning. Also einfach, man muss einfach mal anfangen, um auch so Einblicke zu kriegen.
Mhm. Gibt's noch was du dir raten würdest?
Das ist ein Punkt. Ein anderer ist, ich war notorisch optimistisch, was die Zeitlinie anging und glücklicherweise sehr pessimistisch, was die Finanzen anging. Das hat sich ausgeglichen. Aber wenn man im Projektmanagement ist, das ist dann so in der absoluten Frühphase, so ein paar, ich würde mal sagen, Anfängerfehler, die man macht. Bei Roadmaps etc., man kann eine absolut logische Zeitplanung machen, aber da sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeiten. Früher oder später wird jemand mal krank werden und früher oder später wird irgendjemand auch mal im Urlaub sein und irgendwas Externes wird früher oder später auch mal passieren. Ja. Wir kommen jetzt noch gar nicht so lange aus einer Pandemiezeit, aber auch jetzt kriege was weiß ich was, es gibt so viele Sachen, Lieferschwierigkeiten, die auch mal Sachen dazwischen funken können. Ich glaube, das ist wichtig, in der Projektplanung einen gewissen Puffer zu haben und auch immer mal wieder Zeitslots schon vorab zu reservieren, wo man sagt, jetzt lasse ich das Review passieren und mache eine neue, geupdatete Planung. Denn dass alles nach Plan läuft, also keine Ahnung, das ist ja auch die Basis von agilen Arbeitsmodellen zu sagen, dass diese Wasserfallplanung vorab hier genau so wird es gemacht für die nächsten 5 Jahre, dass das nicht dem aktuellen Zeitgeist entspricht.
Ich glaube, es ist wichtig, so den Plan zu haben und vor allen Dingen noch wichtiger, die Richtung zu haben, dann aber sicherlich auch einen Plan zu haben, wie man da hinkommen möchte, aber auch zu wissen, okay, das wird sich ändern, wir werden da irgendwie einen Umweg fahren müssen, vielleicht finden wir auch eine Abkürzung, wer weiß, ne? Also das ist halt nicht in Stein gemeißelt und gerade du hast es gesagt, in den letzten Jahren ist es gefühlt noch vielleicht schwammiger oder unklarer geworden, wie wir genau da hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen.
Absolut.
Aber das macht ja auch das Spannende am Unternehmer Dasein aus.
Und das ist der Vorteil von Startups. Agil Chancen wahrzunehmen und reinzugehen, während andere Corporates überhaupt sich erstmal orientieren müssen und Sachen analysieren, dass man dann relativ schnell in die Themen reinspringen kann. Und das darf man nicht verlieren als Startup.
Thema Finanzierung, auch wichtig für Startups. Ihr habt ja schon 2 Finanzierungsrunden erfolgreich hinbekommen. Du hast da vorhin schon aufgezeigt, ne, bevor jetzt quasi die klassischen Investoren eingestiegen sind, haben wir auch andere Wege genutzt, um überhaupt diese Zeit zu überbrücken und natürlich auch die eigenen Lebenshaltungskosten irgendwie zu decken, weil nur von Luft, Liebe und Startup-Feeling könnt ihr halt auch nicht leben. Insofern, was war so eure Strategie und was sind deine Learnings aus den Finanzierungsrunden?
Also ich glaube, gerade in Deutschland haben wir den Vorteil, dass wir relativ viele Finanzierungsvehikel haben, auf die man zurückgreifen kann. Wir haben natürlich auch einige Nachteile hier, also allein die Tatsache, dass man jedes Mal zum Notar rennen muss bei einer Kapitalerhöhung etc., die Vertragswerke etc., das ist natürlich auch ein Standortnachteil, den wir hier haben. Nichtsdestotrotz gibt es Sachen, die man hier wunderbar nutzen kann. Also ich finde, gerade in der Frühphasenförderung gibt es relativ viele Programme, also zum Beispiel alle, die einen Hochschulbezug haben oder vor nicht allzu vielen Jahren ihr Studium abgeschlossen haben, gibt es zum Beispiel Exist-Stipendien. Es gibt gleichzeitig aber auch viele Landesstipendien, die letztendlich ermöglichen, an der eigenen Idee zu arbeiten, über einen gewissen Zeitraum mit absolutem Fokus. Also ein Stipendium ist in der Regel, dass man, ich glaube, roundabout 2.500 Euro im Monat kriegt und das Einzige, was man machen muss, ist wirklich an seiner Idee zu arbeiten, zwischendrin vielleicht mal einen Zwischenstand zu präsentieren. Also das ist unglaublich mächtig und allein, was man in einem Jahr schaffen kann, ist gewaltig. Und das ist auch wichtig, denn jetzt ein Business Angel zum Beispiel wird in vielen Fällen noch nicht investieren, wenn es noch nicht mal irgendwie einen Prototypen oder ein Team oder einen vernünftigen Businessplan oder ein Konzept gibt. Und deshalb sind diese Stipendien und Förderprogramme extrem gut. Kann ich allen nur empfehlen. Vor allen Dingen, das ist halt equity-free. Das heißt, man gibt keine Anteile ab. Und das zu einem Zeitpunkt, wo der Firmenwert ja ziemlich niedrig ist. Das heißt, also in unserem Fall, also bis zum jetzigen Stand haben wir 3 Millionen Euro geraced. In der Frühphase wurde schon klar, wir brauchen mehrere Millionen als Investitionsbetrag. Ja, aber die Idee, die Firma hatte zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht den Wert. Wie soll das klappen, wenn eine Firma vielleicht einen Wert von 2 Millionen hat und man 3 Millionen braucht, dann alles verkaufen. Also das haut ja nicht hin. Deshalb ist es wichtig, Schritt für Schritt alles zu stacken sozusagen. Angefangen mit solchen Förderprogrammen, super Möglichkeit. Dann, finde ich, sind Business Angels, also das ist auch somit das Beste, was einem passieren kann, ein richtig guter Business Angel, der oder die Erfahrung aus der Branche hat, aber auch wenn es keine Branchenerfahrung ist, dann aber unternehmerische Erfahrung, denn davon kann man unglaublich profitieren. Das ist wirklich Know-how, das man kriegen kann und eben nicht nur Geld, das ist letztendlich beides. Man kann den finanziellen Runway verlängern und hat auf einmal eine Person auf der eigenen Seite, die mit den gleichen Themen vertraut ist und einem auch einen gewissen Halt geben kann oder auch bei künftigen Verhandlungen mit am Tisch sitzen kann. Das ist sehr mächtig. Sehr spannendes Vehikel, das wir öfter genutzt haben, sind Wandeldarlehen. Man hat ja das Problem als Startup, wenn die Finanzierung zur Neige geht oder sagen wir mal ein Stipendium zum Beispiel, bis das jetzt mal eine Kapitalerhöhung mit Notartermin etc. aufgesetzt ist, ist das ein langer Weg. Man will das ja auch nicht mit dem ersten Angel machen und dann 3 Monate später mit dem nächsten Investor, den man kennengelernt hat, und dann 3 Monate wieder. Dann ist man eigentlich nur in der Bürokratie gefangen. Und das Schöne an Wandeldarlehen ist, dass man letztendlich darüber ein Vehikel hat, das es ermöglicht, den Investitionsbetrag zu bekommen, letztendlich auch ein Vertragswert aufzusetzen, das garantiert, dass dieser Betrag in Firmenanteile gewandelt wird, aber zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit anderen Investoren. Mhm. Dann natürlich als Vorteil mit einem schönen Rabatt, ne? Also das ist der Discount von X Prozent. Man kann auch eine maximale Firmenbewertung noch reinziehen, das ist dann Cup, oder eine minimale Firmenbewertung mit einem Floor. Und das ist relativ schnell und schlank aufgesetzt. Man spart sich den Notartermin. Man spart sich auch eine sehr lange Diskussion über die Firmenbewertung, denn man kann letztendlich sagen, wenn du an die Idee glaubst, du kriegst 20% Rabatt auf die Bewertung, die Investoren später zahlen, sobald wir letztendlich den Betrag der kompletten Runde zusammen haben. Und der Runway ist ebenfalls verlängert, was dann wieder die Verhandlungsposition mit anderen Investoren verbessert. Also total spannendes Tool, sozusagen auch für Zwischenfinanzierung und dann am Ende natürlich das ganze Thema Funding Round, wo letztendlich alles zusammenkommt, man dann eine Handvoll von Investoren hat aus verschiedenen Bereichen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben als Fonds haben wir zum Beispiel den HT-Gründerfonds dabei, aber auch das Land Bremen hat sich bei uns beteiligt, neben natürlich auch strategischen Investoren. Und genau, es gibt auch noch andere Wege, Family Offices oder andere Unternehmen, die sich beteiligen. Ja. Läuft aber strukturiert letztendlich aufs Gleiche hinaus. Man geht zum Notar, definiert natürlich die Regeln der Finanzierung, was gibt es für Meilensteine, wie soll damit umgegangen werden, im Best Case, im Worst Case, etc. Aber das ist sozusagen der Weg. Sprich, man kann mit Förderung arbeiten, man kann mit Wandeldarlehen arbeiten, man kann mit Kapitalerhöhung arbeiten und wenn man ein bisschen weiter ist, natürlich auch mit Fremdkapital, das heißt Geld, das man zurückzahlt.
Ja. Dann nehmen wir mal als Tipps quasi mit. Vorne vielleicht erstmal schauen, was gibt es für Fördermöglichkeiten, ne, damit man da einfach auch noch gar keine Anteile abgeben muss. Dann das Thema Wandeldarlehen. Ich kann mich auch erinnern, ne, das ging so vor, ich weiß nicht, ob das so 2017, 18, dass das so ein bisschen da die Runde gemacht hat. Auch der Band, also das Business Angel Netzwerk Deutschland, hat damals, glaube ich, so ein Paper rausgegeben, ne, worauf man bei Wandeldarlehen achten soll. Dann hat das so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Zwischendurch war es, glaube ich, ein bisschen auch wieder ruhiger. Also insofern das Instrument vielleicht mal prüfen und dann später eben die größeren Finanzierungsrunden. Du hast ja auch vorhin von Pitches gesprochen. Das heißt, das Thema Investoren suchen, also die kommen ja auch nicht jetzt oder selten auf dich zu, ne, sondern man muss quasi aktiv rausgehen. Wie oft hast du gepitcht, um dann im Endeffekt auch so eine Runde dann zu schließen?
Also man pitcht viel als Startup und oft vermischt das. Also man ist auf dem Event und pitcht jetzt nicht nur für Investoren, sondern auch für potenzielle Kunden etc. oder allgemeine Sichtbarkeit. Wie oft ich insgesamt in der Startup-Karriere gepitcht habe, ich habe es jetzt nicht gezählt.
Aber vielleicht, um so mal ein Verhältnis zu geben. Ne?
Also 50, 100 Mal oder so bis jetzt. in verschiedenen Formen, natürlich die klassischen Pitches und allen möglichen Formaten, 2-Minuten-Pitch, 3-Minuten-Pitch, 5-Minuten-Pitch, 10-Minuten-Pitch, 45-Minuten-Keynote, auf Deutsch, auf Englisch. Das ist sehr unterschiedlich, da muss man natürlich auch darauf vorbereitet sein. Und aber das ist ein essentieller Bestandteil und das Pitchen an sich, das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie Höhle der Löwen, nur der Unterschied beim Fundraisen ist, dass der Deal natürlich nicht dann innerhalb von 10 Minuten besiegelt ist. Da kommt noch ein relativ langer Weg danach. Erstmal die ganze Due Diligence, wo geprüft wird, ob das alles Hand und Fuß hat, und dann kommt eigentlich noch die eigentliche Verhandlung. Insofern, das muss man auch frühzeitig anfangen und ist auch immer gut, laufend gute Beziehungen zu interessanten Investorinnen und Investoren zu haben, auch wenn die vielleicht erst in spätere Phasen investieren, eine andere Phase, in der man noch nicht drin ist, aber später auch reinkommen kann.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Learning, dass es eben nicht so schnell geht, ne, wie man da auch manchmal denkt, okay, jetzt gehe ich mal los und dann werde ich die Finanzierung abgeschlossen haben. Also es ist einfach viel Arbeit, ne, es ist viel Pitchen. Mich auch erinnern, ich war auch für Gründer, also nicht gepitcht, aber ich war auch vielen Pitching-Events, auch zwischen 2010, 2015, und man hat dann quer durch die Republik häufig die gleichen Startups gesehen, ne, die dann in Hamburg gepitcht haben, in Berlin gepitcht haben, in München gepitcht haben. Also es ist einfach viel Awareness schaffen, viele Kontakte haben, um dann im Endeffekt am Ende zu dem passenden Investor auch zu kommen.
Ja, man trifft sich immer wieder in der Startup-Szene, gerade wenn es dann auch noch branchenspezifisch ist, das ist eigentlich ganz witzig. Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie so ein Gedicht aufzusagen. Letztendlich, den Pitch, den kann man in- und auswendig, kann 3 nachts geweckt werden, machst du wieder Pitch, jo, los geht's. Und dann natürlich spannend, also Pitch ist immer interessant, auch das dazu zu sehen. Noch interessanter finde ich eigentlich dann immer die Q&A, die du oft dann auch noch auf der Bühne hast, wo halt dann Fragen von der Jury oder aus dem Publikum kommen, und das kann man halt nicht perfekt vorplanen. Und da zeigt sich wirklich, ob eine Person tief im Thema steckt und die Idee aus verschiedenen Ecken und Winkeln betrachtet hat. Und auch da ist Learning by Doing. Also man kann ja nicht die Garantie haben, dass man alles bedacht hat, auf die Bühne steht und perfekt ist. Aber man kann ja auch nicht auf solche Events gehen, weil man denkt, man hat noch nicht alles fertig. Also da muss man irgendwann auch einfach mal den ersten Schritt gehen. Das ist spannend und essentieller Bestandteil. Also das kann, glaube ich, kein Founder, also jedes Team braucht mindestens eine Person, die das gut kann, ernst nimmt und vernünftig umsetzt.
Ja. Dann hast du noch das Thema angesprochen, ne? Wenn dann so langsam sich herauskristallisiert, wer einsteigen könnte, starten die Verhandlungen. Und es gibt dann ja auch durchaus viel Vertragswerk. Hast du da etwas, worauf Gründer ganz besonders achten sollten, damit sie am Ende nicht nach ihrer Finanzierungsrunde das irgendwann bereuen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, was im Vertrag steht. Also das klingt so selbstverständlich, aber man hat ja noch ein operatives Geschäft, man hat gewisse Ziele, die man sich setzt, und Fundraising an sich, so eine Metapher, die ich gerne nutze, ist letztendlich, fühlt sich an wie so ein Roadtrip bis zum Mittelmeer. Man hat den Bus geparkt, tolle Leute drin etc. und ist unterwegs, will zwischendrin aber auch noch ein paar Leute einsammeln, was ganz nett ist, ne? Und Investoren helfen ja auch nochmal, die richtige Route zu finden. Aber man muss zwischendrin auch mal tanken. Natürlich werden alle ungeduldig an der Tankstelle, ne? Wenn man jetzt sozusagen in der Finanzierungsrunde in der Verhandlung ist. Aber das macht wirklich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Man braucht dabei auch gute Beratung. Das Beste, was dann passieren kann, ist, eine Person im Umfeld zu haben, die sozusagen einem, ja, das Wissen mit einem teilt. Aber es gibt natürlich auch Anwältinnen und Anwälte, die einen da sehr gut unterstützen können und dann auch gute Rechnungen stellen. Aber auch das hat sich bei uns gelohnt. Und da gibt es viele Terms, weil viele denken, mit der Firmenbewertung und wie viele Anteile für wie viel Geld ist alles geklärt. Das ist ja nur eine von vielen Komponenten. Also das geht weiter mit, was ist mit Erlöspräferenzen, was ist mit persönlichen Garantien, die abgegeben werden, was ist mit dem Vesting, was ich eingangs gesagt habe, Call-Option, Put-Option. Da muss man sich reinarbeiten, und die Herausforderung, wenn man das erste Mal macht, ist gleichzeitig auch, nicht zu wissen, was branchenüblich ist. Und deshalb ist es total wichtig, dabei gut unterstützt zu werden.
Ja. Lass uns ein Thema rausgreifen, das von den Erlöspräferenzen oder nennt sie, glaube ich, auch häufig Liquiditätspräferenzen gesprochen. Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben.
Ah ja, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was total wichtig ist, weil das je nach Konstellation den Firmenwert ja also einen riesen Unterschied machen kann. Erlöspräferenzen ist letztendlich, man kann sich das so vorstellen, ein Investor investiert einen Betrag X, sagen wir mal 1 Million Euro. Und mit einer Erlöspräferenz wird letztendlich geregelt, dass, wenn jetzt ein Exit kommt, sagen wir mal für 10 Millionen Euro, wäre übrigens dann ein schlechter Exit, wenn je nachdem, wie viel Anteile der Investor hat. Aber sagen wir mal, es wären 10% Anteile, dann würde man ja meinen, dass beim 10 Millionen Exit der Investor 1 Million Euro dann kriegt. Ja. Wenn man jetzt eine Erlöspräferenz hat, würde man regeln, okay, gut, vorab kriegt der Investor 1 Million Euro, was er investiert hat, zurück. Und danach wird der Rest pro rata verteilt. Das heißt, 9 Millionen Euro dann nochmal durch alle verteilt und der Investor hätte dann natürlich das Glück, dass er aus einem komplett neutralen Investment sich nochmal abgesichert hat und noch mehr kriegt. Und das Ganze kann man jetzt natürlich nochmal hebeln, dass man sagen kann, das kriege ich nicht nur Faktor 1 zurück, es vergeht ja Zeit etc., ich gehe ein Risiko rein durch mein Investment, ich will Faktor 5. Das heißt, die ersten 5 Millionen Euro gehen an den Investor und danach das Ganze dann nochmal pro rata. Das heißt, man partizipiert dann nochmal ebenfalls. Und plötzlich verteilen sich die Exit-Erlöse ja komplett anders. Und dort gibt es viele Möglichkeiten, das letztendlich aufzusetzen. Also das eine ist, wann wird letztendlich die Erlöspräferenz gezogen? Was ist der Faktor? Ist das Ganze dann participating oder non-participating? Das heißt, die Frage ist, was ist mit dem Restbetrag? Wird das angerechnet, was schon ausgezahlt wurde oder nicht? Ja. Das ist nur eins von vielen Beispielen, das man einfach verstehen muss, weil das nochmal elementar ist für die Verhandlungen. Und dann mit Firmenwert XY ist alles geklärt. So leicht ist es dann leider nicht.
Ja, ich glaube, da lohnt es sich dann tatsächlich, mal eine eigene Excel aufzumachen und mal verschiedene Varianten durchzurechnen, ne, um dann wirklich zu sehen, was passiert dann eigentlich. Und ich glaube, das ganz Spannende ist, weil du hast das ja auch gerade mit dem Firmenwert. Ne? Ich kann natürlich jetzt sagen, ich möchte jetzt hier einen sehr attraktiven Unternehmenswert durchsetzen, dafür könnt ihr euch beteiligen. Dann werden die Investoren aber sich entsprechend attraktive Erlöspräferenzen reinschreiben und zwar für den reinschreiben lassen und zwar für den Fall, dass eben diese Bewertung später nicht realisiert wird. Und dann habe ich halt ein Problem als Founder, weil dann kriege ich relativ wenig raus.
Absolut. Ich habe so das Gefühl, dass manchmal dieses ganze Firmenwertthema so auch so ein bisschen Ego-Spiel ist, wo Leute denken, je mehr, desto besser. Mhm. Ähnlich ist es auch, ist gerade eine kleine Trendwende mit den Mitarbeitenden. Je mehr Leute im Team, desto erfolgreicher muss man sein. Das ändert sich jetzt gerade durch das Aufkommen von KI-Agents etc. Also jetzt ist gerade eher der Trend hin, schlanke Teams aufzubauen. Aber oft habe ich echt das Gefühl, dass das so psychologisch das Ganze verzerrt, was wie wertig wahrgenommen wird. Und da kann ich alle eigentlich nur vorwarnen. Das macht nicht so viel Sinn.
Mhm. Lass uns mal ein Thema noch anreißen, was ja gerade auch jetzt im Verhältnis mit Investoren spannend ist, aber auch bei eurem Thema, ne, es war lange, bis im Prinzip die ersten Umsätze jetzt geflossen sind. Und zwar das Thema Gehalt. So, musst ja auch leben. Wie seid ihr an das Thema rangegangen? Erzähl mal.
Ja, gibt natürlich verschiedene Philosophien. Ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Ich teile hier gern meine Philosophie und der sind wir sehr treu geblieben und wir sind uns da auch alle einig. Wir haben auch alles im Team sozusagen als Konsens definiert. Unsere Philosophie war, solange diese Firma extern abhängig ist oder sozusagen in der absoluten Frühphase ist, ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns als Gründern wesentlich weniger auszahlen als den eigenen Mitarbeitenden. Hm. Und ja, wir arbeiten überwiegend natürlich wesentlich mehr und tragen natürlich mehr Verantwortung etc. Aber unser Kerninvest und unser Kernvorteil sind ja die Anteile und nicht das Geld, was wir monatlich aufs Konto kriegen. Wir haben geschaut, was ist das Minimum, was wir zum Leben brauchen. Ich meine, wir waren alle irgendwie zu dem Zeitpunkt zwischen 30 und 40. Die Jüngste war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 26. Da wohnt man schon nicht mehr bei Mama, Papa etc. Ja. Und man hat ja auch ein paar Ausgaben. Aber ich glaube, wir haben angefangen mit einem Monatsgehalt von brutto 2000 Euro, haben das dann schrittweise erhöht, je nachdem, wie es finanziell aussieht und wie der Ausblick ist. Ja. Die Firma hat sich super entwickelt. Das Ganze wurde professioneller. Wir konnten natürlich durch das Gap zwischen, das hätten wir eigentlich verdienen können, also wenn wir im Corporate geblieben wären, das zahlen wir uns aus, das ist ja ein Zwischenbetrag. Und das haben wir letztendlich betrachtet als unser monatliches Invest in die Firma. Mhm. Aus unserem Brutto, das wir hätten haben können, viele Steuern weg und dann wieder zurück in die Firma reinfließen lassen, war es wesentlich effizienter, letztendlich die finanzielle Burnrate dadurch zu reduzieren. Nach und nach haben wir es dann erhöht. Ich kann jetzt sagen, jetzt aktuell, also kann ich gerne teilen, und da sind wir auch sehr transparent, auch mit allen externen Investoren. Wir haben jetzt, sind wir in einer besseren Lage. Aktuell zahlen wir ein Standardgehalt von 4.000 Euro aus und haben für die Geschäftsführung, weil wir dort auch nochmal zum Teil gewisse Garantien übernommen haben, nochmal 20% on top. Das sind dann 5.000 Euro. Davon kann man gut leben, finde ich. Ja, in anderen Bereichen würde ich natürlich aktuell mit meiner Erfahrung wesentlich mehr verdienen. Aber es geht ja jetzt nicht darum, dass ich jetzt noch tausende von monatlich irgendwie 2000 Euro in irgendeinen ETF stecke, um meine Altersvorsorge zu machen. Also die Altersvorsorge ist die Firma. Und das ist der Wert, den wir hier kreieren können. Und hier ist es ja so, dass sich das Ganze noch potenzieren kann. Also die Firma kann sich ja ganz anders entwickeln als jetzt ein ETF etc. Und da sind wir nach wie vor sehr von überzeugt. Mhm. wir sind damit gut gefahren. Ich habe aber auch einmal von einem Business Angel gehört, das mit der Philosophie, dass die Founder erst einen Schritt zurücktreten müssen und Mitarbeitern erst mehr gezahlt wird, das ist provinziell. Das ist eigentlich seriös, wenn man sich dann marktüblich auszahlt. Mhm. Kann man auch machen. Ich würde sagen, es muss halt so viel sein, dass man einen Lebensalltag leben kann, der einem nicht signifikant einschränkt. Also es geht ja auch am Ende um die eigene Performance. Also das Blödste wäre, wenn man am Ende noch einen Nebenjob bräuchte und dann 20 Stunden Arbeitszeit verliert, wenn man für was anderes arbeitet. Das wäre echt blöd. Oder wenn man plötzlich so frustriert ist, weil man kann nie Urlaub machen und kriegt einen Burnout. Da hat man auch niemandem Gefallen getan. Aber für uns war es letztendlich so, dass wir einen soliden Lebensstandard, und hier reden wir nicht von irgendwie einem Porsche Cayman S als Dienstwagen oder sonst was, sondern einen soliden Lebensstandard leben kann, sich auf die Firma fokussieren kann. Und alles, was darüber hinausgeht, ist unser monatliches Invest in die Firma. Und das machen wir halt durch ein geringes Gehalt und nicht durch Auszahlen, Steuern und dann wieder rein investieren. Mhm.
Für die auf Ebene der Gründer kann ich das super nachvollziehen. Jetzt aber im Endeffekt mit Mitarbeitern, auch wenn ihr euer Team vergrößern wollt, da kann ich mir schon vorstellen, je nach Qualifikation dann natürlich auch, dass da erstmal es schwierig ist, mit dem Gehalt jemanden anzulocken.
Ah ja, genau, aber da reden wir ja dann von der anderen Kategorie. Also Mitarbeiten ist natürlich nochmal was anderes. Wir als Founder-Team, wir haben sozusagen eine einheitliche Philosophie da. Aber natürlich, also wenn man, spätestens wenn man jetzt mit Sales anfängt, da haben wir ja auch ganz andere Gehaltsmodelle, wo dann Provisionen etc. eine Rolle spielen. Das kommunistisch alles standardisiert zu haben, ist eine schöne Idee. Wir hatten es tatsächlich auch mal diskutiert. Ne? Es gibt ja verschiedene Modelle auch in der Startup-Szene, da gibt es auch verschiedene Philosophien. Immer eine sehr interessante Diskussion. Letztendlich läuft es immer darauf hinaus, was ist fair? Was ist fair? Ist es fair, wenn alle das Gleiche verdienen? Kann man sagen, ja. Dann kommt die andere Person und sagt, es ist fair, dass die Person, die mehr leistet, mehr verdient. Kann man auch sagen, ja, das ist auch fair. Dann gibt es andere Personen, die sagen, nee, es ist fair, dass die Person, die jetzt einen Hauskredit hat und drei Kinder mehr verdient, weil sie ja höhere Lebenskosten hat. Kann man auch so argumentieren. Also ne, ich will das jetzt alles nicht werten, aber das ist gar nicht einfach, das Gehaltsthema zu treffen. Ich persönlich bin ein Fan davon, dass sich das nach der Leistung orientiert. Ne? Was ist der effektive Mehrwert? Weil jetzt als Unternehmer, das ist das, was sich am Ende bemerkbar macht und nicht die Alter, Lebenssituation etc. Das ist natürlich sehr konträr zum öffentlichen Dienst oder Großkonzern, wo die Gehaltserhöhung kommt, weil man einfach schon seit 10 Jahren da ist und ist man 15 Jahren da und eigentlich macht man viel weniger, kriegt aber trotzdem viel mehr und kriegt dann noch eine Beförderung, weil man ja schon so lange da ist. Das finde ich nicht so logisch.
Mhm. Seid ihr dann auch im Team, also quasi Team mit allen transparent über die Gehälter, weil da gab es ja auch eine Zeit lang so ein bisschen den Trend, Mensch, jeder weiß, was hier jeder verdient und am besten jeder redet auch noch mit, was der andere verdienen darf. Wie setzt ihr das um?
Ja, solche Modelle gibt es auch. Ich glaube, das kann zu endlosen Diskussionen führen. Und wir merken es jetzt auch, weil wir jetzt natürlich auch gerade wachsen und mehr Leute reinkommen. Mhm. Das ganze Gehaltsthema ist sehr, sehr kompliziert. Also es ist nicht so, dass bei uns alle mitreden. Bei uns ist endlich eine Verantwortung der Bereichsleiter. Also aktuell, wir sind immer noch in einer relativ frühen Phase. Wir haben zwei Bereiche. Einmal alles rund um Business, einmal alles rund um Produktentwicklung und R&D. Das liegt letztendlich in dem Verantwortungsbereich. Wir verteilen natürlich Budgets, das ist wichtig und schauen natürlich, dass da eine gewisse Transparenz ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir bei jedem Arbeitsvertrag einschreiben, hey Leute, jetzt ist hier Person, Max Mustermann ist jetzt da, der verdient jetzt so und so viel aus den und den Gründen, nur dass ihr Bescheid wisst. Nee, ich glaube, da brauchst du auch ein Vertrauen innerhalb der Firma, dass Gehaltsthemen fair geregelt werden. Wir sehen jetzt nicht, manche Firmen sind ja extrem streng mit Verschwiegenheit etc., dass da keiner drüber reden darf. Mhm. Früher oder später wird aber drüber geredet.
Tut ja sowieso jeder, ja.
Ja, also und dann finde ich, wenn man das falsch verschleiern will, dann macht man eigentlich ein Problem draus. Und so, ja, also wir hatten da noch keine Probleme. Das hat bisher geflutscht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das kein einfaches Thema ist und dass da viele auch sich viele Gedanken machen und da oft auch Neiddebatten aufkommen etc. Ja.
Dann gehen wir noch zu einem ganz einfachen Thema, Leadership. Du auch jetzt im Prinzip als CEO. Was sind für dich so die Herausforderungen und vielleicht auch Veränderungen in den letzten Jahren gewesen?
Ja, der größte Unterschied ist dieser Switch von, man fängt in einem kleinen Team an, paar Co-Founder und jeder hat einen Arbeitsbereich und arbeitet selber da drin. Jeder steuert was bei, am Ende des Sprints sieht man die Ergebnisse und dann plant man den nächsten Sprint, man weiß ja, wie viel Zeit man hat. Und dann fängst du die erste Führungsverantwortung an und dann kommt natürlich ein bisschen Koordination dazu, Leuten zu erzählen, Leute einzuarbeiten, dann vielleicht mal was zu reviewen. Man plant aber trotzdem seinen Sprint ganz normal. Man weiß ja, was man früher mal geschafft hat und die Logik ist, das dann hinzukriegen, ist nochmal ein bisschen mehr zu arbeiten. Und dann nochmal ein bisschen mehr und Management wird immer mehr. Und irgendwann ist der Punkt, wo man sich eingestehen muss, dass Management jetzt mehr und mehr zum Aufgabenbereich wird und das operative Arbeiten an einzelnen Themen gar nicht mehr den Großteil der eigenen Zeit ausmacht. Im Gegenzug hat man den Vorteil, dass man andere Menschen hat, die das in einem ganz anderen Maß machen können. Und auch mit einem ganz anderen Fokus, weil es kommen ja auch immer mehr Themen in der Vielfalt dazu. Ja. Aber das, finde ich, ist ein großer Switch, was Management angeht, das zu verinnerlichen und dann auch die ganzen zwischenmenschlichen Themen dazwischen zu betrachten. Wir hatten es ja gerade mit Gehalt etc. Also es ist ja nicht nur die Sachebene, das und das muss so und das ist gut und das ist schlecht, sondern letztendlich auch das richtig zu motivieren. Und gerade bei Startups, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Es gibt Momente, die unglaublich toll sind, wo man sich halt wie ein Überflieger fühlt und dann in Situationen, wo mal was nicht so gelaufen ist, wie man es sich gewünscht hat. Und da die Leute mitzunehmen und emotional quasi da auch zu führen, finde ich wichtig. Ein Learning, das ich auch hatte, ist, ich hatte viele so Paradigmen, wo ich dachte, mehr Transparenz ist besser, mehr Mitbestimmung ist besser etc., wo ich dachte, ich wüsste alles besser. Aber dann oft auch gelernt habe, ist nicht unbedingt so. Also habe zum Beispiel gemerkt jetzt, wenn man selbst mal an einem Problem arbeitet und man hat am gleichen Tag noch keine Lösung gefunden, macht sich vielleicht mal Sorgen. Man könnte sagen, ja, Transparenz besser und jetzt erzähle ich das allen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich da auf einmal 3 Softwareentwickler, die sich mega Sorgen machen, weil das Geschäftsmodell hier mit der Marge nicht klappt und sie eigentlich gar keine Ahnung haben, was es bedeutet. Und sie wissen eigentlich nur, oh Jan, ist unsicher, jetzt bin ich auch unsicher. Das macht keinen Sinn. Also da auch eine gewisse sozusagen Verantwortung zu haben, was man kommuniziert. Einmal natürlich wichtige Themen zu teilen, aber auch gewisse Themen erstmal selbstständig zu lösen, bevor man ein ganzes Team durcheinander würfelt.
Ja, ich glaube, es war auch mal in einem Podcast von Simon Sinek. Also klar, ne, diese Offenheit, durchaus mal zu sagen, auch bei mir hat hier was nicht geklappt. Ich weiß gerade nicht, was ich da tun soll. Das ist gut. Auf der anderen Seite, wenn du halt damit täglich durchs Büro rennst, dann ist es wahrscheinlich kein Transparenzthema, sondern es ist ein Kompetenzproblem. So, ne? Also ne, andauernd zu sagen, ich weiß gerade nicht, wie es läuft, dann ist es ein anderes Thema. So, und klar, das verunsichert dann und bringt eigentlich alle durcheinander. Aber dann liegt das Problem woanders. Genau. Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich mit sich selbst sein und da auch ein bisschen reflektieren.
Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, wichtige Themen zu teilen, auf jeden Fall. Die Frage ist, macht man das tagtäglich oder steht man mal in der Nacht drüber? Denn 90% der Probleme lösen sich am Folgetag. Ja. Da hat man halt auch eine gewisse Verantwortung den anderen gegenüber, wenn man jetzt in einem Sprint zum Beispiel arbeitet, zu schauen, macht es Sinn, jetzt den ganzen Sprint hier durcheinander zu würfeln? Oder schauen wir erstmal, wie es aussieht, analysieren das Ganze und packen es in die nächste Sprintplanung rein. Ja. Ne, machen da dann einen kleinen Pivot. Also was sind da schon? Ja, wir reden viel über Geschwindigkeit, aber was ist dann eine Woche für einen Unterschied, wenn wir von einem riesen strategischen Pivot etc. reden? Ja. Ne?
Ich habe in der Einleitung zu unserer Folge ja auch vom Thema Burnout gesprochen. Das ist ja mit der ganz praktischen Frage verknüpft, gerade wenn man eben auch so lange an einem Thema arbeitet, auch so viel an einem Thema arbeitet, so wie es ja nun mal Gründer dann häufig tun. Ne? Und das ist ja auch beschrieben, Mensch, man verbringt viel Zeit mit den Leuten, mit denen man gegründet hat, weniger Zeit mit Freunden. Vielleicht sind die Gründer auch Freunde, dann ist das so ein bisschen, aber es sind halt trotzdem auch häufig berufliche Themen, die da eben dann umtreiben. Also diese Frage, wie kriegt man eine Balance hin zwischen, okay, das ist hier viel Arbeit, aber gleichzeitig kann ich halt nicht einen Marathon im Sprint laufen. So, wie ist da so dein Rezept?
Ja, ich glaube, die Gefahr ist eben, dass es ist ja nie genug. Also es ist ja nicht eine Person da, die sagt, Jan, hey, das hast du aber toll gemacht und jetzt mach mal Feierabend. Und man will sich ja selber auch in Zukunft nie vorwerfen müssen, dass es gefloppt ist, weil man nicht alles gegeben hat. Mhm. Und das ist natürlich ein Risiko, deshalb dann immer mehr zu arbeiten und Nachtschichten und etc. Und ich glaube, das ist wichtig, damit vernünftig umzugehen. Du hast gerade gesagt, es ist ein Marathon, kein Sprint. Natürlich kann man mal durchpushen, aber irgendwann braucht man Regeneration. Und eine Nacht durchgearbeitet bis 4 Uhr morgens führt zu einem erhöhten Schlafbedürfnis am Folgetag und zu Fehlern, die man macht. Und netto hat man dann nicht unbedingt Sachen schneller gemacht. Vor einer engen Deadline natürlich gibt es auch Situationen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist extrem wichtig. Und ansonsten finde ich, der Körper ist in vielen Bereichen ja echt wie eine Maschine, die mit gewissen Parametern gute oder besser oder schlechter läuft. Also, guter, also, ne, gesunder Schlaf ist wichtig. Also da kann man nur begrenzt dran streichen. Gesunde Ernährung wird sich auch rächen, das zu vernachlässigen. Ne? Fast Food und nichts mehr kochen oder sonst was, weil man gerade irgendwie am Hasseln ist. Ne? Und dann krank werden bringt es auch nichts. Dann soziale Kontakte und mentale Balance ist auch total wichtig. Sport und Bewegung, genauso. Ja. Man kann natürlich schnell als Startup in so einen Tunnel kommen, dass man dann plötzlich, jetzt ist es schon so spät, etc. Was mir da persönlich geholfen hat, ist zu tracken. Also ich habe so eine Smartwatch, die trackt meinen Schlaf. Das ist mein Schwachpunkt, dass ich mal zur richtigen Uhrzeit ins Bett gehen muss. Man muss wissen, was sind die Themen, auf die man besonders ein Auge drauf haben muss. Ernährung und Sport war bei mir immer okay. Mhm. Da habe ich ein natürliches Bedürfnis nach, aber auch soziale Kontakte, da einfach dann noch gewisse Zeiten zu blocken, zu reservieren, dass man da auch mal gemeinsam was macht. Oder vielleicht auch mal dann zu etablieren, dass man, wenn man am Anfang vielleicht voll motiviert 7 Tage die Woche arbeitet, irgendwann zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einen richtigen Sonntag. Mhm. Und vielleicht auch mal ein richtiges Wochenende, um dann letztendlich Zeit mit Freunden oder Bekannten zu verbringen. Oder ich mache mal Urlaub und nehme mal nicht den Laptop mit. Habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. Aber gewisse Boundaries zu klären. Aber ich habe es geschafft, den Urlaub, den Laptop eine Woche nicht zu öffnen. Das war der erste kleine Erfolg und das Unternehmen lief trotzdem. Ja. Und da hat man eine Verantwortung gegenüber sich selbst, eben langfristig auch, weil Pausen auch die Performance tatsächlich erhöht, also zweifelsohne. Und natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den anderen, denn wenn man mega überarbeitet ist, also typische Symptome ist, dass die Leute pumpig werden und mit Leuten dann wirklich nicht mehr gut umgehen. Und das nur, weil jemand auf seine eigene Gesundheit nicht Acht gegeben hat, das ist ja auch nicht wirklich verantwortungsvoll. Mhm. Auch wenn man dann vielleicht dann im Förderantrag 2 Seiten mehr geschrieben hat oder dann, keine Ahnung, 5 mehr Sales Calls gemacht hat. Also man muss das richtige Maß finden.
Ja, spannend. Allerdings häufig, oder ist ja schwierig, das selbst zu reflektieren. Insofern auch da, glaube ich, wichtig, dass man vom Umfeld auch Signale zurückbekommt. Da sind natürlich Mitgründer, also vom Mitarbeitenden wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, ne? Aber Mitgründer oder eben aus der eigenen Familie oder eben von Freunden.
Absolut. Oder so Coworking Spaces. Also wir teilen unser Office mit 3, 4 anderen Startups. Ich hatte das, glaube ich, war vor ein paar Tagen. Wir pushen uns so gegenseitig. Ob ich ins Büro komme, da ist ein Kumpel Deike, heißt er, ich komme rein, er ist da und ich das erste, was ich sage, ist, Deike, das wird dein Tag. Und schon hat er ein Lächeln auf den Lippen und pusht. Und einen anderen Tag kam er vorbei, ich war schon ein bisschen spät, wir waren die beiden Letzten im Büro, meinte, hey Jan, die Sonne scheint, du brauchst jetzt ein Bier mit mir, lass uns zum See gehen. Und das war einfach schön, ja, weil man dann letztendlich aufeinander Acht gibt. Und das ist toll, auch so ein Umfeld von anderen Gründenden zu haben, weil die das Problem genauso kennen und man sich da gegenseitig sehr gut unterstützen kann. Es gibt auch viele Founder-Sportrunden von Paddeltennis über Joggingclubs etc. Kann ich auch allen nur empfehlen. Das gibt auch Halt.
Sehr gut. Vielleicht noch ein Thema zum Empfehlen. Wir haben es am Anfang ja schon angesprochen, das Netzwerk Bremen Startups. Ist ja auch oftmals so ein Thema, Mensch, soll ich jetzt nur noch Zeit aufwenden? Also ich habe viel zu tun, soll ich dann nur noch Zeit aufwenden, mich bei so einem Netzwerk zu engagieren? Ne? Also zu den Events zu gehen, zu reden, vielleicht dann noch abends. Wie ist es aus deiner Sicht?
Also ich war extrem viel über die letzten Jahre im Networking, gerade jetzt auch in der Bremen Startups-Szene aktiv und uns hat das extrem viel gebracht. Ich kann aber verstehen, warum manche Menschen da zurückhaltend sind, was Netzwerken angeht. Das ist so der Gedanke, ich gehe jetzt auf ein Event, ich habe ja keine Garantie, dass ich das, was ich jetzt gerade brauche, definitiv auch kriege. Und weil ich jetzt ne, die und die Aufgaben habe und definitiv weiß, wenn ich jetzt hier das Pitch-Deck fertig mache und heute noch rausschicke, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ist natürlich dann auch da die Versuchung wieder groß zu sagen, ja, okay, dann spare ich an der Ecke. Aber das Prinzip von Networking, genauso auch von Pitches, ist ja auch Chancen für Eventualitäten zu schaffen, für zufällige Begegnungen. Aber es kann ja nur eine zufällige Begegnung geben, wenn man an einem Ort ist, wo Begegnung stattfindet. Und dafür finde ich halt das ganze Thema Networking und Startup-Events total wichtig. Muss natürlich im Rahmen sein. Also wenn man jetzt durch die ganze Republik nur noch tourt und sonst gar nichts mehr macht, das macht keinen Sinn. Ich kenne auch die anderen Fälle, wo Startups im Loop von Preisengewinn gefangen waren und am Ende irgendwie 12 Preise hatten und nach wie vor ihren Co-Founder nicht gefunden haben oder nicht am Produkt gearbeitet haben, sondern weil sie immer noch mehr auf sich Wettbewerbe beworben haben. Mhm. Man kann es auch überziehen. Aber ein gesundes Maß an Networking, also das macht natürlich absolut Sinn. Und auch hier, es gibt jede Woche Events. Ich gehe inzwischen auch nicht mehr jede Woche hin, aber schon 2-mal im Monat auf dem Startup-Stammtisch, auf dem Event. Schon. Und das macht auch Spaß, mal zu schauen, was andere machen.
Ja. Ich glaube, das hattest du im Vorgespräch auch berichtet, ihr habt auch einen Investor über das Netzwerk gewonnen.
Ja, mehrere tatsächlich, genau. Ein Business Angel und tatsächlich einen großen strategischen Investor. Beides über das Netzwerk. Ja. Ist natürlich, und das ist auch, oft wird so bei Intros sowas gedacht, dass dann eine Person ein Intro, das gemacht wird. Ja, das auch. Aber ich glaube, was es bei uns eher gebracht hat, ist, dass von mehreren Personen gegenüber interessanten Investoren wir dann immer wieder genannt wurden. Also eine gewisse Reputation, die man aufbaut. Ja. Und das kann man natürlich auch nur schaffen, wenn man sichtbar ist. Ansonsten weiß ja niemand, dass es das eigene Projekt, die eigene Idee überhaupt gibt. Insofern totaler Mehrwert. Auch da ein Team. Man kann es auch verteilen. Also ich rede hier von Netzwerken, ist wichtig, aber wir sind nicht mit allen auf solchen Netzwerkevents. Also wir haben ein, zwei Personen, die sind kommunikativ. Also in meinem Fall, ich bin viel auf Bühnen und rede da. Das ist gut. Aber wir schleppen nicht das ganze Team dahin. Und erst recht nicht Leute, denen das überhaupt nicht liegt, die das gar nicht mögen. Nee, aber mit ein, zwei Leuten kann man schon ein unglaubliches Netzwerk aufbauen.
Jan, vielen Dank für all deine Einblick und auch deine Transparenz. Zum Abschluss jetzt nochmal so dein Impuls, dein Rat, dein Tipp an angehende Gründer und Gründerinnen.
Mein größter Rat ist, dass ihr den Mehrwert eures eigenen Handels in den Vordergrund stellt. Also man kann ja auch viel von der Technologie kommen etc., aber was ist euer Impact und warum macht ihr das? Das ist auch so schön, wie wir gestartet haben. Start with the why. Was ist der Grund, der euch antreibt? Denn so eine Startup-Reise ist lang und es ist hart. Ihr braucht eine ganz hohe intrinsische Motivation, um diese Reise letztendlich zu durchstehen. Und das wird euch noch viel mehr Freude bereiten, wenn ihr wisst, wofür ihr das Ganze macht. Auch Erfolge fühlen sich dann noch wesentlich wertiger an. Und das ist so der Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte.
Ja, und ich glaube, es hilft auch beim Durchhalten, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es nicht der mögliche Exit ist, der mich motiviert oder irgendwie, ich möchte mal ein Team mit 20 Leuten haben, sondern wenn mich motiviert, warum ich etwas mache. Und wenn es da, wenn ich wirklich ein Problem löse, wenn ich Leuten helfen kann, ja, dann treibt mich das auch durch die schwierigen Zeiten.
Absolut.
Deutlich besser. Jan, vielen Dank für deine Einblicke. Viel Erfolg euch weiterhin und natürlich gute Ergebnisse bei euren Patienten, bei euren Kunden, dass ihr da den Impact liefern könnt, den ihr schon unter Beweis gestellt habt und jetzt aber ausrollen könnt.
Ja, vielen Dank.
Danke auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch auch eine ganze Reihe an Impulsen mitgeben, an Dingen, die ihr jetzt bei eurem Vorhaben vielleicht ein bisschen anders macht, worauf ihr achtet. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Feedback geben wollt, schreibt uns an podcast@für-gründer.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast. Oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.